Darf ich euch folgenden Mann vorstellen? Das ist der Brian Johnson, 46, Multimillionär aus den USA. Und er hat sich zum Ziel gesetzt, nicht zu sterben. Und das ist kein Witz, sondern das ist wirklich sein Ziel. Und er will das nicht machen irgendwie durch Magie oder spezielle was auch immer, sondern er will das machen durch viel Schlaf, die perfekte Ernährung und auch die neuesten Erkenntnisse natürlich aus Medizin und Wissenschaft. Viel Sport gehört natürlich auch dazu. Und er hat letztens ein Interview gegeben in der NZZ und dort hat er behauptet, dass er mit dem Tempo 0,69 altert. Also das heisst, in 365 Tagen, also wenn wir ein Jahr älter werden, in 365 Tagen, wird sein Körper nur 251 Tage älter. Also er wird langsamer älter als wir alle. Und seine Vision ist, dass er sagt, er geht davon aus, dass man im 25. Jahrhundert, also etwa im Jahr 2400, 500, den Tod überwunden hat, dass wir Menschen mit Entwicklung und Biologie und Intelligenz eben den Tod überwunden haben. Und er will, dass wir schon aus der Zukunft in die Gegenwart holen und jetzt eben schon nicht sterben. Und sein aktuelles Ziel ist, dass er aussehen wie ein 18-Jähriger. Da könnt ihr jetzt selber urteilen, ob das gelingt oder nicht. Und vor allem will er natürlich auch, dass sein Körper so funktioniert wie ein 18-Jähriger. Und er wird dann gefragt, wie so ein typischer Tagesablauf für ihn aussieht. Und da möchte ich euch etwas zitieren aus dem Interview. Er sagt dann dort, ich wache um 4.30 Uhr auf, dann arbeite ich eine Stunde und nehme dann 60 Pillen zu mir. Weitere 40 später über den Tag verteilt, also 100 Pillen jeden Tag, Tabletten. Mein Frühstück ist ein Mix, Achtung, aus Brokkoli, Blumenkohl, Pilz und Knoblauch. Sorry, aber naja. Am Vormittag nehme ich ein Pudding aus Nüssen und Pillen zu mir. Ja, okay, wenn das dein Ding ist, hä? Genau. Im Anschluss mache ich eine Stunde Sport, dann Rotlichttherapie. Meine letzte Mahlzeit, Achtung, ein Mix aus Gemüse, kommt's wieder. Nüssen, Beeren und Samen, nehme ich um 11 Uhr zu mir. Das letzte Essen am 11 Uhr. Nachher erzählt er noch weiter, dann gibt es noch ganz viel Therapie über den Tag verteilt, Sporteinheiten, Besprechungen mit seinen Ärzten, und zwar täglich. Und um 8:30 Uhr geht er geschlafen. Ich habe mir das so durchgelesen und habe gedacht, ja, ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, so ganz persönlich, ob ich so ein Leben haben möchte. Sogar, wenn ich nicht sterben würde. Aber ich weiss nicht, ob das jetzt das Leben ist, das ich wählen würde. Das Beispiel, ich gebe es zu, ist ein bisschen extrem. Ich denke wahrscheinlich alle, ja gut, ist halt ein Amerikaner. Ein bisschen gestörtes Beispiel. Und gleich meinte ich, dass es ganz gut passt zu dieser neuen Predigtreihe, die wir letzte Woche gestartet haben, zu dem Thema Körper und Glauben. Wir machen uns in diesen Wochen bis etwa Ende Mai Gedanken darüber, was die Bibel denn zu sagen hat zu dem hochaktuellen Thema von Körper, von Geschlecht, aber auch von Sexualität. Und ich möchte mal kurz darstellen, eben, es sind immer Modelle und die sind immer vereinfacht. Aber in unserer heutigen Welt, kann man so ein bisschen sagen, haben wir ein bisschen ein zweigespaltenes Verhältnis zu unserem Körper. Und man kann das ein bisschen so darstellen, es ist so ein bisschen wie ein oberen und ein unteren Stock in unserem Verständnis vom Körper. Im unteren Stock ist der Körper selber. Man könnte auch sagen, die Wissenschaft. Das, was man kann sehen, das, was man kann testen, was sichtbar ist, was auch veränderbar ist an unserem Körper, so ein bisschen das Äußerliche, die Hülle. Und dann haben wir aber auch noch so etwas, wo ich mal würde sagen, bezeichnet man heutzutage als Person. Sozusagen der unsichtbare Teil von unserem Menschsein. Die Person, wir würden vielleicht eben auch sagen Ziel. Oder halt eben die Moral, die Werte, das Unsichtbare, das, was du nicht einfach kannst, gerade so schnell sehen und erklären. Und wir leben in einer Welt, wo diese beiden Sachen sehr stark voneinander getrennt werden. Einerseits die äußerliche Hülle, aber dann auch das, was innen dran ist, Person, Seele, Moral und so weiter. Ein ziemlich extremes Beispiel, was das für Auswirkungen hat, die Zweiteilung von unserem Menschsein, ist das Urteil zu Amerika 1973 am obersten Gerichtshof, wo eigentlich die Legalisierung von Abtreibungen ermöglicht hat. Und in diesem Gerichtsentscheid fällt auf, dass sie genau mit dieser Zweiteilung argumentieren. Sie sagen dort nämlich, dass zwar der Fötus in einer Frau zwar ein menschlicher Körper ist, aber noch keine Person. Also sozusagen noch keine Seele hat oder ist. Oder wie auch immer man das eben aufteilt. Und darum hat man damals entschieden, dass man kann, ohne moralische Probleme, sage ich mal, Kinder abtreiben bis zu einem gewissen Alter im Körper von einer Frau, weil es eben sozusagen erst ein Zellklumpen ist, erst Körper, aber noch nicht wirklich Person oder Seele. Und die Unterscheidung, die hat sich in den letzten Jahrhunderten, Jahrzehnten entwickelt in unserer westlichen Welt. Das Problem ist, man sagt dem einen Dualismus, wenn etwas auseinandergenommen wird, das eigentlich zusammengehört. Das Problem an dem Dualismus ist, dass der Körper eigentlich entehrt wird. Wenn unser Körper nur Rohstoff, nur einfach Material ist, wo man damit machen kann, was man will, man kann ihn in die Richtung entwickeln, in die Richtung optimieren, man kann ihn auch einfach wegrühren oder man kann ihn auch einfach für irgendetwas brauchen, dann entehrt das unseren Körper, weil die ursprüngliche Idee dann nicht mehr wahrgenommen wird. Oder eben wie im Beispiel von dem Brian Johnson, den ich kurz vorher erzählt habe, dass man extrem versucht, den eigenen Körper zu optimieren. In der Bibel hat aber ein ganz anderes Bild auf Körper und Seele, auf das Äußerliche und das Innerliche von unserem Menschsein. In der Bibel, und da werde ich heute bei euch aufzeigen, sind die beiden Sachen nicht irgendwie getrennt, sondern ganz eng miteinander verwoben. Und auf das werden wir ein bisschen eingehen heute Morgen. Also, im ersten Kapitel der Bibel wird beschrieben, wie Gott die Welt geschaffen hat, wie er die materielle Welt geschaffen hat. Und da wird aufgezählt, wie Gott das Land und das Wasser und Tier und Pflanzen gemacht hat. Und interessant ist, dass durch alles durchgewoben ist ein Refrain, was immer wieder heisst, und alles, was Gott gemacht hat, ist gut gewesen. Alle Materie, die er geschaffen hat, ist gut gewesen. Und dann heisst es am sechsten Tag, das ist Vers 27 im 1. Mose, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Also als Abschluss, als Krönung, als Höhepunkt von dem Schöpfungsprozess schafft Gott den Mensch. Und am besten wird das Wesen von Gott wiedergegeben im Zusammenspiel von Mann und Frau. Das ist eine Aussage von dem Vers. Und die Menschen bekommen dann den Auftrag, dass die gute Schöpfung, die Gott da gemacht hat, dass sie die sollen bebauen, dass sie sollen bewahren und etwas Gutes damit anfangen. Und dann kommt der letzte Vers, und das ist so ein bisschen wie eine Zusammenfassung vom gesamten Schöpfungsprozess. Dort heisst es im Vers 30, danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, inklusive Mann und Frau, und er sah, dass es sehr gut war. Und es wurde Abend und Morgen der sechste Tag. Und das ist jetzt wichtig. Die schlussendliche Bewertung vom materiellen Schöpfungsprozess von dieser ganzen Welt ist es sehr gut, ein Sechser. Also es ist super schön geworden, was Gott da gemacht hat. Alles, Natur, Tier, Bäume, Schöpfung, der Mensch, ist alles sehr gut. Und der Bericht ist erstaunlich, weil wir wissen, in dieser Zeit, wo der Bericht von der Schöpfung geschrieben wurde, in der Antike, hat es auch andere so Schöpfungsberichte gegeben. Und dort war immer der Grundton, dass die Welt und die materielle Schöpfung etwas Schlechtes und etwas Negatives ist. Es gibt die Schöpfungsberichte, wo es darum geht, dass irgendwelche Götter miteinander kämpfen und aus dem Kampf heraus entsteht dann sozusagen als Abfallprodukt die Welt. Es gibt andere Berichte, die davon ausgehen, andere Schöpfungsberichte in der Antike, die zeigen, dass man ein negatives Bild hatte von der Welt, von der Schöpfung, von all dem, was eben Gott gemacht hat. Und da müssen wir ganz wichtig, das ist ganz wichtig zu betonen, die biblische, ursprüngliche Sicht betont, dass Gott die materielle, sichtbare Welt sehr gut und mit Absicht geschaffen hat. Das ist kein Zufall, da ist nichts Schlechtes dabei, das ist sehr gut. Und dann, das ist das erste Kapitel, und dann das zweite Kapitel beim 1. Mose zoomt wie nochmal so rein. Das erste Kapitel ist so wie ein Überblick, und nachher wird nochmal genauer beschrieben, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Und dort heisst es dann 1. Mose 2, Vers 7, auch das ganz ein wichtiger Vers, da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Interessant ist da, dass Gott mit dem Körper anfängt, unter der Menschheit. Vielleicht ist euch das noch nicht aufgefallen, aber das ist ein wichtiges Detail. Gott nimmt zuerst Erde, macht daraus den Körper vom Mensch und tut ihn dann erfüllen mit dem Atem des Lebens. Atem des Lebens kann man auch übersetzen mit Geist des Lebens. Also, es ist nicht so, dass Gott irgendwie zuerst eine Seele schafft, irgendwelche unsterbliche Seelen, irgendwelche Geister, und nachher braucht es noch Hülle, wo man dann die Seelen rein tut, sondern zuerst ist der Körper und nachher durch den Atem, durch den Geist Gottes, wird aus dieser unlebendigen Materie, aus dem Erdklumpen, wird ein lebendiger Mensch. Und das zeigt uns, wie viel Würde, wie viel Wert, wie viel Absicht, dass in unserem menschlichen Körper drinsteckt. Wir sind nicht einfach Zufall, wir sind aber nicht auch einfach nur, unser Körper ist nicht einfach eine Hülle, wo Platz schafft für unsere Seele, sondern unseren Körper hat Gott mit ganz viel Wert und Würde geschaffen. Man könnte es ein bisschen plump sagen, der Mensch ist nichts anderes als ein wandelnder Erdklumpen, wo Gott darüber sagt, es ist sehr gut, wie du bist. Jetzt kannst du natürlich einwenden, ja gut, aber die Beschreibungen 1. Mose 1 und 2, das war schon in der Zeit des Paradies, also in der Zeit, wo noch alles gut war. Vor dieser Katastrophe, die man auch Sündenfall nennt, dort, wo dann durch die Sünde des Menschen, durch den Ungehorsam des Menschen, das Böse Platz bekommen hat in dieser Welt. Nachher war ja vieles nicht mehr ganz so, wie Gott es sich ursprünglich gedacht hat. Und das stimmt. Nur, im Rest der Bibel wird nie ein Gutsein der Schöpfung wird das nicht abgesprochen. Es wird nie gesagt, ja, und ab dann ist halt die Schöpfung an sich nicht mehr gut gewesen. Oder der Mensch ist nicht mehr, hat nicht mehr den gleichen Wert und die gleiche Würde gehabt wie vorher. Ein Beispiel für das ist eben der Psalm 139, wo wir schon einen Abschnitt daraus gehört haben in der Lesung. Ich lese nochmal den Vers 13 und 14 vor, wo das ganz schön auf den Punkt bringt, wie wertvoll unser Körper ist. Dort heisst, du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat, sagte David zu Gott. Kunstvoll, das gefällt mir, hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Und wir denken jetzt vielleicht, ja, der David hat das einfach gesagt, weil er halt, ich weiß auch nicht, keine Behinderte oder Leute mit irgendeiner Deformation, weil er so Leute nicht kennt hat. Das stimmt natürlich nicht. Der David ist der, wo, es gibt eine Geschichte, wo der David, ein Mann, der zwei verkrüppelte Beine hatte, einlädt zum Asim-Tisch, am königlichen Tisch, jeden Tag zu sein und zu essen. Das sagt etwas darüber aus, was der David im menschlichen Körper für einen Wert beimisst. Sogar dann, wenn der Körper nicht unserem Ideal entspricht. Sogar dann gibt der David dem Mephibosheth, hat der Mann geheissen, könnt die Geschichte mal nachlesen beim David, gibt dem Mephibosheth so viel Würde, so viel Wert und lädt ihn ein, an seinem Tisch, an seiner königlichen Tafel zu essen. Also wir sehen da Hinweise darauf, dass auch nach dem Sündenfall die biblische Sicht eine ganz hohe Sicht hat auf die Würde und den Wert von unserem Körper. Und die Einladung ist, dass wir das auch tun sollen. Die Schöpfung, die Materie, die Natur, aber auch unsere Körper sind nicht böse, sind nicht schlecht. Unsere Körper sind nicht das Problem in dieser Welt. Es ist so, dass unser Körper nicht immer optimal funktioniert, das ist mir schon klar, und dass wir altern. Aber das mindert den Wert und die Würde von unserem Körper nicht. Und die Absicht, mit der Gott uns Menschen geschaffen hat, mit Körper und Seele. Der C.S. Lewis hat es mal so formuliert, das Zitat hat letzte Woche auch der Paul Bruder schon gebracht: Das Christentum ist nahezu die einzige unter den großen Religionen, die den Körper durch und durch bejaht. Unser Körper ist nicht an sich das Problem. Was heisst das jetzt konkret? Das Erste ist, dein Körper ist originell. Es gibt keinen anderen Mensch auf dieser Welt, der so aussieht wie du. Also du bist ein Unikat, ein Original. Und weißt, vielleicht ärgerst du dich über gewisse Sachen an deinem Körper. Vielleicht denkst du manchmal, ja, ein bisschen grosse Nase oder ein bisschen abstehende Ohren oder was auch immer. Ich habe mich zum Beispiel immer ein bisschen darüber geärgert, dass ich so grosse Muttermale habe. Aber mittlerweile finde ich, das macht mich einzigartig. Das macht mich zu einem Unikat. Weil, versteht ihr, wenn man zum Beispiel Filme schaut, mir bleiben immer die Menschen oder die Schauspieler in Erinnerung, die ein bisschen ein spezielles Gesicht haben. Die Schauspieler, die vielleicht ein bisschen grosse Nase haben oder eben abstehende Ohren oder kein Haar mehr oder was auch immer oder vielleicht nicht ganz so reine Haut. Das sind doch das, wo man sagt, das sind Charakterschauspieler. Ich meine, die Schauspieler, die einfach so aussehen wie ein Pöppli und ein Model, die sind schon auch schön, aber die bleiben einem nicht in Erinnerung. Also deine Originalitäten, weißt du, das, wo du damit manchmal ein bisschen Mühe hast, das ist genau das, was dich absolut einzigartig macht und was dich zum Unikat macht in dieser Welt. Und ich glaube, der erste Schritt ist, dass wir Gott immer wieder ganz bewusst Danke sagen für unseren Körper und auch bewusst Danke sagen für die Originalitäten, sage ich mal. Fang doch mal mit dem an. Gott genau für die Sachen zu danken, wo du vielleicht gar nicht so magst an dir. Und als Letztes bei dem originell sein, du musst auch niemanden kopieren. Du musst nicht sein wie irgendjemand, du musst nicht irgendeinem Ideal folgen, weil so wie Gott dich geschaffen hat, ist es sehr gut. Das Zweite ist, dein Körper ermöglicht dir Nähe zu anderen Menschen. Dass ich heute da bin, dass du heute da bist, und nicht irgendwo anders, sonst auf dieser Welt, ermöglicht, dass wir hier Gemeinschaft haben miteinander. Dass wir eine gewisse Nähe zueinander aufbauen können. Und körperliche Nähe ist etwas, wo wir Menschen zutiefst innen brauchen, dass es uns gut geht. Eine Umarmung, jemandem in die Augen schauen, ein Handschlag, was auch immer, macht ganz, ganz viel mit unserem Körper. Und es geht ja nur über unseren Körper. Wir können ja nicht, zwei körperlose Seelen können sich ja nicht umarmen. Es geht nur durch den Körper, dass wir die körperliche Nähe aufbauen. Und vielleicht ist uns das gar nicht so bewusst, aber das ist ein riesen Geschenk, dass wir das können. Und etwas, das wir nie unterschätzen dürfen. Und etwas Drittes, Konkretes zu deinem Körper. Dein Körper braucht Beachtung. Jetzt, wir leben in einer Zeit, wo ein grosser Körperkult herrscht, könnte man sagen. Der jugendliche Körper wird gefeiert. Menschen optimieren ihren Körper durch Training. Manche machen eine Diät nach der anderen, pumpen ihre Muskeln auf, spritzen sich ihre Lippen, was auch immer, dass es alles gibt. Aber das ist nicht gemeint mit dem Körper beachten. Weil Theologen weisen darauf hin, dass das eigentlich eine sogenannte Instrumentalisierung vom Körper ist. Man könnte so weit gehen und sagen, dass Leute, die ihren Körper übertrieben optimieren, eigentlich ihren Körper hassen, weil sie nicht zufrieden sind mit der Art von Körper, die sie haben. Also Körperkult ist nicht Körperbeachtung. Aber was wir trotzdem schauen müssen, ist, dass wir unseren Körper beachten. Dass wir eben ein bisschen Sport machen, wie der Phil. Und dass wir vielleicht nicht zu oft in McDonald's gehen. Aber eben schon ab und zu von mir aus. Dass wir auch ein gesundes Mass an Schlaf haben übrigens. Schlaf ist wirklich ganz wichtig für den Körper. Bewegung, gute Ernährung, viel trinken. Aber wir dürfen uns auch mal etwas gönnen mit unserem Körper. Weißt du, ein feines, kühles Bier. Oder im Sommer so ins Wasser reingumpen, in einen See reingumpen. Das macht etwas mit unserem Körper. Eine feine Bratwurst vom Grill. Keine vegane. Eine echte. Das macht etwas mit uns. Und das dürfen wir und sollen wir geniessen mit all unseren Sinn. Also der Körper ist etwas einzigartig Wundervolles, was Gott uns geschenkt hat. Und nicht nur einfach eine Ressource, wo wir irgendetwas damit machen können. Und was mir jetzt eben wirklich wichtig ist an dem heutigen Morgen, ist, dass wir verstehen, das ist jetzt der zweite Teil, wo ich noch etwas über die Seele sagen möchte. In der Bibel sind Körper und Seele, Person und Körper kein Gegensatz, sondern ganz, ganz eng miteinander verwoben. So eng, dass man es manchmal fast nicht einmal ganz voneinander unterscheiden kann. Diese Trennung hier, das ist künstlich. Das ist etwas von unserer Moderne. Ich werde den Vers nochmal aufnehmen. 1. Mose 2,7, dort heisst es ja, da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden, das war sozusagen der erste Teil gewesen, und jetzt hauchte in seine Nase Atem des Lebens, so wurde der Mensch eine lebende Seele. Jetzt das Wort, das hier mit Seele übersetzt wird, ist das hebräische Wort Nefesh, und das bedeutet auch Kehle oder Schlund, also sozusagen der Teil von unserem, dort, wo das Essen und der Sauerstoff und alles durchgeht, ist auch Nefesh. Nefesh bedeutet aber auch Verlangen oder Gier. Und ein Bild, das Nefesh schön zum Ausdruck bringt, das habe ich euch mitgebracht, ist das Bild von so kleinen Vögeln, die so die Schnäbel aufhaben, oder? Das ist Nefesh. Die warten darauf, dass die Mutter ihnen Futter ins Maul tut. Da spürt man Verlangen und Gier und ich will noch mehr. Und unsere Seele, die Seele des Menschen ist Ausdruck von unserer Bedürftigkeit. Wir brauchen so viel. Und wir haben so ganz verschiedene Sehnsüchte und Verlangen. Wir haben so die ganz körperlichen, normalen Sehnsüchte und Verlangen. Wir brauchen Nahrung, wir brauchen Sauerstoff, wir brauchen Wärme, wir brauchen Sicherheit. Das ist vielleicht eher so die Körperseite. Und dann hat aber auch unser Innerleben, unsere Seele innerlich, hat auch Bedürfnisse. Wir haben das Bedürfnis nach Lebenssinn. Wir haben das Bedürfnis nach Annahme, nach Beziehung, nach Liebe und so weiter. Und da sehen wir sehr schön, dass Körper und Seele so eng miteinander verwoben sind, dass man fast nicht auseinanderhalten kann. Was ist jetzt, von welcher Bedürftigkeit ist jetzt vom Körper oder von der Seele? Und im Hebräischen ist interessant, das Wort Nefesh ist kein separater Teil vom Körper. Es ist eben nicht irgendwo da, Person oder da der Körper, sondern ein Nefesh bezeichnet eigentlich eine ganze Person mit innerlichem und äußerlichem. Bezeichnet den ganzen Mensch. Und die Theologin Nancy Piercy hat in ihrem Buch «Liebe deinen Körper», das wird uns in den nächsten Wochen ab und zu noch beschäftigen, dort schreibt sie, die Schrift behandelt Körper und Seele als zwei Seiten derselben Medaille. Das innerliche Leben der Seele drückt sich durch das äußerliche Leben des Körpers aus. Wenn wir Durst haben, dann müssen wir etwas trinken. Aber was ist jetzt? Hat unsere Seele Durst oder unseren Körper? Ja, einfach mehr. Und das sehen wir schön in der Bibel. Ich habe euch hier zwei Stellen mitgebracht, die zeigen, wie Körper und Seele so eng miteinander verwoben sind. Psalm 63 heisst, meine Seele dürstet nach dir. Mein ganzer Leib sehnt sich nach dir. Da haben wir es. Seele und Körper, beides sehnt sich nach Gott, schreibt hier der Psalmist. Oder dann in den Sprüchen heisst es über das Wort Gottes, also lass sie die Worte Gottes nicht aus den Augen, bewahre sie tief im Herzen. Denn Leben bringen sie dem, der sie findet, und Gesundheit seinem ganzen Leib. Also nicht nur eine gesunde Seele, sondern auch einen gesunden Körper, einen gesunden Leib, wenn wir uns als Wort Gottes halten. Also, das bedeutet einfach gesagt, wenn unsere Seele zum Beispiel, unser Innere, prägt ist von Angst, von Sorgen, von Hass, dann wird das Auswirkungen haben auf unseren Körper. Wir werden zum Beispiel nicht mehr gut schlafen können. Wir werden uns nicht mehr konzentrieren können und so weiter. Körper und Seele sind eng miteinander verbunden. Aber andersrum bedeutet es auch, wenn wir zum Beispiel körperlich eingeschränkt sind, wenn wir zum Beispiel irgendeine Verletzung haben, die uns ans Bett bindet, kann das machen, dass unsere Seele auch ganz deprimiert wird, weil uns zum Beispiel die Bewegung oder die frische Luft oder was auch immer fehlt. Also Körper und Seele sind ganz eng miteinander verbunden. Und ich möchte einfach noch kurz darauf hinweisen, so wie wir unserem Körper Sorge tragen sollen, so müssen wir auch unserer Seele Sorge tragen. Und da einfach drei ganz kurze Sachen, die helfen können, wenn du das aufschreiben oder mitnehmen willst. Ich habe es schon gesagt, ich glaube, was unserer Seele ganz gut tut, ist genug Schlaf. Mit all den elektrischen Geräten, die wir haben, mit all dem künstlichen Licht, können wir ja schon fast den Tag zur Nacht machen. Und umgekehrt, vor allem die Nacht zum Tag. Wir können bis spät in die Nacht Fernsehen schauen, wir können bis spät in die Nacht unser Handy anschauen, wir können bis spät in die Nacht arbeiten. Und dann haben wir aber zu wenig Schlaf. Und das kommt auch, das ist ein Problem für unseren Körper, aber auch für unsere Seele. Schlaf ist gut für deine Seele. Das Zweite, unsere Seele braucht immer wieder Ruhe und Stille. In unserer Zeit, wo so viel Lärm ist, wo ununterbrochen irgendetwas läuft und tönt, braucht unsere Seele Zeiten, wo es wirklich still ist, um uns, damit unsere Seele in uns kann Ruhe finden kann. Und, das sage ich auch immer wieder, es sind die Zeiten von der Stille, wo wir wirklich Gott in einer Tiefe begegnen, wie wir es vielleicht sonst nicht machen. Und das Dritte, was unserer Seele auch gut tut, sind Freunde. Ich habe es vorher schon gesagt, beim Körper, die Nähe zu anderen Menschen macht etwas mit uns, tut uns gut. Und Freunde, die uns vielleicht auch einfach so annehmen, wie wir sind, wo wir dürfen so sein, wie wir sind, ohne müssen wir nicht Ideal entsprechen, das tut unserer Seele gut. Also das sind Sachen, die wir tun können für unsere Seele. Und das ist einfach da, wo ich euch wirklich ganz fest mitgeben möchte, dass das fest in unser Denken hineinkommt. Dass Körper und Seele nicht ein Dualismus sind, sondern eine Einheit, die ganz eng miteinander verwoben sind. Ich möchte noch darauf hinweisen, das ist eigentlich zum Schluss der stärkste Hinweis, dass unser Körper mit Haut und Haar und allem, was uns auch nicht so passt, mit all den Originalitäten, die wir haben, zeigt, dass Gott sich etwas Gutes dabei gedacht hat, ist der Hinweis, ist, dass Jesus selber Mensch geworden ist. In der Antike, also zur Zeit, wo Jesus auf die Welt gekommen ist, war es ein Skandal, dass man gesagt hat, Jesus ist von den Toten auferstanden. Aber noch fast der grösste Skandal war, dass man gesagt hat, ein Gott wird Mensch. Ein Gott, ein Geist, wird Mensch, nimmt den Körper an. Und der Johannes beschreibt das so in seinem Johannes 1,14, das heißt, er, der das Wort ist, also Gott selber, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Und das unterstreicht nochmal einmal mehr den Wert und die Würde von unserem Körper, vom Materiellen auch. Jesus, der vorher ein Geist war, der ja scheinbar besser ist, nur Geist und nur Seele, nimmt eine körperliche Form an, nimmt alles an, was wir auch haben. Und das war nicht ein Unfall, jetzt hat irgendwie Gott da einen Fehler gemacht, sondern in Jesus zeigt sich ja, wie Gott wirklich ist. Also in seinem körperlichen Sein zeigt Gott, wie Gott wirklich ist. Und das ist ein Skandal sondergleichen und eine Aufwertung von unserem Körper. Wir müssen uns das vorstellen, Jesus hatte Lungen, Jesus hatte auch Fingernägel, die wahrscheinlich manchmal dreckig waren, und Haar, die er wahrscheinlich ab und zu waschen musste. Er hat wahrscheinlich manchmal auch ziemlich nach Schweiß geschmeckt. Aber es war gut. Letztens bin ich gefragt worden auf den sozialen Medien von jemandem, warum ich immer noch an Gott glaube. Weil die Person nicht mehr an Gott glaubt. Und meine Antwort ist unter anderem wegen Jesus. So eine Geschichte würde sich niemand, kein Mensch ausdenken, dass ein Gott einen Körper annehmen würde und das Leben, das wir als schwierig empfinden, für sich annehmen. Das ist so etwas Unerhörtes, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Mensch die Geschichte erfunden hat. Das ist ein Grund, warum ich an das glaube. Warum ich überzeugt bin, dass es Gott gibt und dass Jesus als Gott in die Welt, als Mensch in die Welt gekommen ist. Aber bei Jesus ist es noch weitergegangen. Und Jesus hat das schon erreicht, was ich ganz am Anfang davon gesagt habe, was Brian Johnson erreichen will. Nämlich, er hat den Tod schon überwunden. Und Jesus ist eben nicht nur als Seele gestorben, sondern er ist körperlich gestorben und er ist auch körperlich auferstanden, um uns zu erlösen. Weil unser Körper so wertvoll ist. Das ist eine der Bedeutungen der Auferstehung. Unser Körper ist so wertvoll, dass Jesus dafür gestorben und auferstanden ist. Und Ben, ihr dürft jetzt wieder auf die Bühne kommen. Schaut, wenn wir nach Heil, nach Erlösung suchen, dann geht es nicht darum, irgendwie aus unserem Körper wegzukommen. Irgendwo den Körper zu verlassen, wo wir vielleicht auch Mühe haben damit. Sondern Jesus hat versprochen, Gott hat versprochen, dass er auch unseren Körper wird erlösen. Wir werden nicht nur unsere Seele, nicht nur unser Innerliches wird gerettet werden, sondern unser Körper wird erlöst werden. Im Römer 8,23, dort sagt der Paulus, wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Wir warten nicht darauf, dass wir irgendwie mal in den Himmel entrückt werden, als körperlose Wesen. Sondern wir warten darauf, dass Gott das, was auch nicht gut ist, was schwierig ist, an unseren Körper einisch wird erlösen. Wir werden einisch auf der neuen Erde nicht einfach Seelen sein ohne Körper, sondern wir werden wieder eine neue Art von Körper haben. Und ich werde dir jetzt einfach die Frage mitgeben, wenn wir nachher noch in die Zeit der Anbetung hineingehen. Was hat Gott, was hat der Heilige Geist heute in dein Leben hineingeredet? Kannst du zum Beispiel deinen Körper als Geschenk von Gott annehmen? Kannst du die Originalitäten, die du damit geschaffen bist, kannst du die als Geschenk annehmen? Oder wie sieht es aus mit den Bedürfnissen von deinem Körper und von deiner Seele? Lassest du auf die? Achtest du auf deinen Körper? Weil Gott deinen Körper so einzigartig und wunderbar geschaffen hat. Nehmt die Frage mit, nehmt das mit, wo Gott heute geredet hat zu dir. Und ich werde noch beten. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du als Mensch in die Welt hineingekommen bist, um uns zu zeigen, wie gut du das Menschsein gedacht hast, wie gut unser Körper ist, wie gut die Welt ist, trotz allem, was so schlecht läuft, trotz allem, was so schwierig ist in dieser Welt. Und Jesus, ich werde jetzt gerade bitten für all die, die da innen sind, die zulassen, die irgendeine Art Mühe haben mit ihrem Körper, die irgendeine Art etwas vielleicht vernachlässigen, das ich. Heiliger Geist, red du zu uns. Zeig du uns, wie du dir das gedacht hast. Wie wir unserer Seele, wie wir unserem Körper können Gutes tun, wie wir, es können, wie wir unseren Körper können beachten können. Nicht, weil wir unseren Körper ablehnen, sondern weil wir unseren Körper als ein Geschenk von dir annehmen.